Partypost mit Podcast Donnerstag. Hi, mein Name ist Nadine Dörr und ich bin Expertin für Knigge im Gastgebertum. Und diese Folge ist so wichtig, dass sie eben nicht nur zum Hören, sondern auch zum Sehen erscheint und auch nicht nur im Podcast auf YouTube, sondern auch in meinem Gesellschaftsweg auf höchstem Niveau Online-Kurs. Und vielleicht hast du die letzte Folge gehört, da haben wir schon einmal über Trauer gesprochen und wie benehme ich mich eigentlich in der Gesellschaft dem Trauernden gegenüber. Das ist ja immer so eine Unsicherheit, die mitschwingt, was darf ich, was nicht. Und ich bin wahnsinnig froh, dass wir heute noch einmal Maria bei uns haben dürfen, die jetzt einmal die andere Seite, ja, oder uns für diese Seite auch sensibilisiert, nämlich dann, wenn wir in tiefster Trauer sind. Möchte ich denn dann überhaupt gesellschaftsfähig sein? Möchte ich überhaupt, dass mir jemand Hilfe anbietet. Wie ist das eigentlich in diesem Moment, wo diese Lebensgewissheit total zerstört wird und wir vor dem Abgrund des Lebens unseres Partners, unseres Kindes, unserer Eltern, unserer Nächsten stehen? Liebe Maria, vielen, vielen Dank noch einmal für deine Zeit. Vielen herzlichen Dank für all das, was du uns schon beigebracht hast. Und in der letzten Woche haben wir schon einmal drüber gesprochen oder haben auch mit eingebunden ist. Es geht ja in eins in ein anderes über. Wie ist es, wenn ich selber trauere? Wie ist der Unterschied denn eigentlich, wenn jemand anderes trauert? Und doch ist es heute nochmal eine Folge ganz, ganz spezifisch, auch wenn wir in der letzten Woche schon mal so ein bisschen daran ja überleitet haben. Dankeschön, dass du da bist, Maria.
Ich danke dir, dass du mich nochmal gebeten hast, dabei zu sein, eben auch für die Seite. Ja, was ist, wenn wir selber trauern, wenn uns auf einmal selber dieses Erdbeben erschüttert? Und ich danke dir, dass es einfach die Möglichkeit ist, dieses Thema, ja, für unsere Zuhörer heute, für unsere Zuschauer, die das sehen, wirklich ins Bewusstsein zu tragen und zu sagen, ja, wir können damit umgehen. Und
Ja.
Trauern ist einfach ein Teil des Lebens, weil der Tod halt dazu gehört, ob wir das nur wollen oder nicht. Und dafür gestärkt zu sein und vielleicht auch das ein oder andere Werkzeug an der Hand zu haben, wenn wir da heute ein bisschen zu beitragen können, finde ich das total schön. Deswegen vielen, vielen Dank für die Möglichkeit.
So sehr gerne. Ich glaube, wir können, oder ich weiß, wir können alle nur davon lernen, denn gerade in diesen Situationen ist es ja halt so, dass du irgendwas brauchst, wo du dich dran festhalten kannst, weil die Gedanken ja gar nicht mehr richtig funktionieren. Und vielleicht ist es einer oder zwei Menschen, die dann heute den Podcast hören, die sagen, in einer schwierigen Situation, vielleicht wirklich erst in 10 oder in 20 oder am besten in 100 Jahren, wenn ihnen so etwas mal passiert, weißt du, dass sie dann sagen, die Maria van den Berg hat mir mal gesagt, dass ich das und das und so ist das richtig. Und dann fühlt man sich souveräner, souverän ist vielleicht auch das falsche Wort, aber sicherer für sich selber, weißt du? Denn man weiß ja nicht mehr, wo oben und unten ist, wo links und rechts ist und alles ist so ohne, was verschwimmt so, oder?
Ja, und das ist es, mein Bild ist oftmals das, wenn halt ein lieber Mensch stirbt, so mein Bild ist oftmals das von einem Erdbeben, das
Ja.
alles so erschüttert und das, ja, so jeden Stein deines Hauses
Ja.
durchschüttert. Jetzt habe ich noch nie ein Erdbeben zum Glück selbst erlebt, deswegen kann ich das nur so mit meiner Vorstellung sagen, aber wo alles irgendwie an allem gerüttelt wird und ganz bestimmt bleibt auch was stehen und dann gibt es vielleicht nochmal Nachbeben.
Ja.
Vielleicht sind eben aber auch Dinge stehen geblieben, aber selbst die stellt auch dann vielleicht nochmal so ein Nachbeben in Frage. Und da zu wissen, ich bin nicht komisch und ich bin auch nicht krank, wenn auch nach einer Zeit nochmal Fragen und Trauer und Weinen und was alles dazugehört kommt, sondern das darf alles sein, wenn wir dazu beitragen können, zu sagen, das darf sein und wie kann ich gut dadurch gehen, welche Hilfsmittel, welche Helfer kann ich mir an die Seite holen? Wie kann ich mich stärken, wenn wir dazu heute beitragen können?
Ist das
Dann tun
schön?
wir das doch.
Genau, dann tun wir das. Genau. Möchte ich denn in dem Moment, wo mir so etwas passiert, ist ja nicht der erste Gedanke so, jetzt war das und jetzt möchte ich wieder gesellschaftsfähig werden. Und gesellschaftsfähig ist hier so ein Oberbegriff, der auch, ich würde sagen, für mich, wenn ich trauernd bin, total abgelehnt werden würde. Und trotzdem finde ich es so wichtig, ja wieder in Gesellschaft zu sein, in umarmenden Miteinander zu sein. Vielleicht bin ich ja auch wirklich die einzige Säule oder empfinde das dann so, die bei diesem Erdbeben stehen geblieben ist und alles andere drumherum ist um mich herum eingekracht.
Ja.
Und würdest du denn da sagen, gesellschaftsfähig zu werden oder zu sein oder sich zu überwinden, wie lange braucht das eigentlich? Und ist das eine Intention dahinter? Ist das gut?
Ich würde den Begriff gesellschaftsfähig gerne hier auch ergänzen, inhaltlich um diesen Punkt. Ich möchte gerne dann, wenn es dran ist und in meinem Tempo, und das ist sicherlich von Mensch zu Mensch wirklich unterschiedlich, aber ich möchte wieder ein gutes, ein lebendiges Leben führen können
Ja.
und dann auch wieder in Gesellschaft sein können. Das gehört ja zum Menschsein dazu, dass wir im Miteinander sind. Und da ist für mich auch wichtig, dass wir wissen, dass unsere Zuhörer, Zuschauer auch wissen, es gibt kein vorgegebenes Raster, wo man sagt, also nach einem Jahr muss aber durch sein oder vielleicht schon nach 6 Wochen oder nach einem halben Jahr oder was auch immer. Es gibt ja immer diese bestimmten Termine, die man aus kirchlichem Umfeld vielleicht kennt. So, wir hatten das letzte Woche schon, dieses Thema zu sagen, es gibt das Sechswochenamt in der katholischen Kirche, es gibt das Jahresamt. Im Islam gibt es wieder andere Termine, die nochmal da sind. Und gleichzeitig braucht Trauer Zeit. Nicht im Sinne von, die Zeit heilt alle Wunden und ich warte einfach mal ab.
Ja.
Sondern, ich sage gerne, die Trauer ist eine Lebensabschnittsgefährtin.
Ja.
Die ist da für eine Weile, weil sie uns hilft, den Abschied von unserem Verstorbenen, ja, zu verstehen, anzunehmen, einen neuen Beziehungsort zu schaffen. Und Trauer ist einfach nur die andere Form der Liebe. Das ist dann die Herausforderung zu sagen, ja, ich habe den Menschen nicht mehr greifbar bei mir.
Ja.
Ich bleibe aber in Verbindung. Das ist meine tiefe Überzeugung, dass es eine Verbindung weitergeben kann,
Ja.
wie auch immer die für jeden Menschen aussehen mag. Und wenn wir diesen Weg der Trauer gehen, wenn wir Gefühle wirklich zulassen, wenn wir einen Ausdruck dafür finden, wenn wir auch unseren Verstorbenen irgendwo vielleicht verorten, also für unsere Beziehung, dann kann ich das, und dafür braucht jeder die Zeit, die sie oder er braucht, dann kann ich da auch wieder gut mit weiterleben, anders als vorher, aber eben anders gut.
Ja, ist es denn wichtig, du hast gerade gesagt, jeder braucht da ja auch eine andere Zeit und es gibt nicht die einen, es gibt nicht diese eine Woche oder das eine halbe Jahr oder das Jahr und manchmal kommt es auch immer wieder, so wie ein Nachbeben. Du hast gedacht, jetzt habe ich das Große geschafft und dann ist nochmal dieses Nachbeben. Ich erinnere mich da gerade an Nepal, einmal, weil gerade dieses Große oder nicht jetzt gerade, aber vor einiger Zeit, was auch ja in der Presse stark war, ich meine, das war 17 oder 18, ich bin mir jetzt unsicher, dieses unheimlich große Erdbeben da war, was alles in Kathmandu zerstört hat und weit über diese Grenzen hinaus, aber auch, weil es da diese Trauerzeit auferlegt bekommt von der Familie des Verstorbenen, also des Mannes, ne? Also nur einseitig. Die Familie des Mannes legt der Witwe dann die Trauerzeit auf. Das kann eine Woche sein, das kann ein halbes Jahr sein, das kann aber auch das ganze Leben sein, so wie diese Familie es für richtig hält, um den Sohn dann, dass diese Frau noch des verstorbenen Sohnes dann trauert oder die Kinder. Und da würde ich dich gerne fragen, das ist natürlich total illusorisch und für uns gar nicht denkbar, aber könnte so ein Rahmen, du weißt ja, ich mag Regeln, ich mag Sachen, wann ich mich halten kann, weißt du, weil die mir Sicherheit geben.
Ja.
Und trotzdem bin ich auch revolutionär und rebellisch und all das ja auch, aber so ein,
Was es so spannend macht.
ja, genau. Meinst du, so ein Rahmen wäre gut für jemanden wie mich, um zu sagen, nee, jetzt ist aber auch mal gut, Nadine, jetzt geht's auch mal weiter, jetzt reiß dich mal am Riemen.
In meinem Empfinden wäre jetzt, also ist meine Antwort, Eher nicht. Und gleichzeitig hilft aber vielleicht dieser Rahmen zu sagen, also dieses Wissen darum, Trauer kommt in Wellen, kommt in, verändert sich, dieses Wissen darum, durch welche Prozesse muss ich denn durch? Und wir haben ja auch hier, also das, was du gerade eben von Nepal sagst, ist ja so etwas, was für uns ganz ungewohnt ist.
Sehr.
Und gleichzeitig gilt aber ja auch, wir haben nicht die Familie eines verstorbenen Ehemannes, die uns dann als Frauen auferlegt, wie lange wir zu trauern haben. Wir haben aber eine Gesellschaft, die uns möglichst schnell auch wieder am Arbeitsplatz funktionsfähig haben will.
Stimmt.
Und wir haben vielleicht den Freundeskreis, der aber dann denkt, also es ist ja doch schon ein halbes Jahr her, also jetzt könntest du aber mal wieder.
Ja.
Oder eben den weiteren Kreis, der sagt, ja, aber das ist doch jetzt schon wirklich über 2 Jahre her. Wieso bist du denn immer noch traurig?
Ja.
Und insofern haben wir nicht so festgesetzte Rahmen hier, aber natürlich auch Anforderungen an uns. Und ich glaube, es hilft dann als Rahmen oder als Raster zu wissen, es gibt verschiedene Prozesse, durch die ich durch muss und die ich leben darf. Und das ist das Wichtige, dass ich wirklich durch diese Stufen durchgehen darf, wissen, dass das nicht Stufen sind. Wenn ich die eine abgeschlossen habe, dann kommt die nächste und dann mache ich einen Haken dran, sondern dass das immer wieder kommt. Ich würde gerne an dieser Stelle nochmal das Lavia Lebensweg- und Trauermodell erwähnen,
Ja.
das die Mechthild Schkröter Huhpieper entwickelt hat im Laufe ihrer wirklich halt schon über 30-jährigen Arbeit in der Familientrauerbegleitung. Und da sagt sie, und das ist in meinem Empfinden, passt das so, es gibt sechs verschiedene Phasen. Es gibt das Funktionieren, wo, und das kennen vielleicht die Menschen, die uns gerade zusehen und zuhören, wo ich nach einem Todesfall erstmal die Dinge regel, die zu regeln sind.
Ja.
Und dann ist es notwendig zu begreifen, dass der Mensch gestorben ist. Und gerade in dieser Zeit, da können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen, ist es vielleicht auch wichtig, einen Grundstein dafür zu legen, dass dieses Begreifen passieren kann, den Verstorbenen nochmal zu sehen, Dinge, die man tun kann. Und begreifen ist nicht dasselbe wie akzeptieren, dieses wirklich annehmen, jemand ist gestorben. Und auch das braucht unterschiedliche Zeiten.
Ja.
Abhängig von der Verbindung, abhängig von der Plötzlichkeit oder Erwartbarkeit vielleicht des Todes. Ich darf all die verschiedenen Gefühle zulassen, die da sind, denn es ist ja nicht nur traurig sein, es ist vielleicht auch entsetzt sein, es ist vielleicht auch völlig fassungslos sein, es ist vielleicht auch schuldig fühlen, es ist eine ganze Vielfalt an Gefühlen, die kommt. Und irgendwann auch zu sehen, und das macht es dann auch so langwierig oder diese Wellen immer wieder an Stellen zu sehen, ja, dadurch, dass der Mensch jetzt nicht mehr hier greifbar ist, passieren Veränderungen in meinem Leben.
Ja.
Und wenn es mein Partner ist, der gestorben ist, sind die natürlich größer, als wenn es vielleicht ein entfernter Kollege ist, der gestorben ist.
Ja.
Also, na, da ist dann ja auch ein Unterschied. Und dann irgendwann zu sagen, ja, ich habe auch einen Beziehungsort, da wo ich erinnern kann, da wo ich mich verbunden fühle. Und all das ist nicht in Stufen, sondern ich gehe den Weg dadurch mit allen Aufgaben, die so anstehen, ja, wie durch so ein Labyrinth und
Ja.
komme immer mal wieder an irgendwas an und gehe weiter und irgendwann kann ich auch wieder das Leben ganz annehmen und kann den Menschen auch freilassen
Ja.
und führe wieder ein gutes, ein lebendiges Leben, das anders sein wird als vorher.
Ich finde das sehr spannend, was du gerade gesagt hast, mit den Menschen freilassen. Denn das ist ja auch ein Gedanke, dass man den dann immer gebunden hat und dieser dann, egal an welche Religion, ob man jetzt an die Wiedergeburt glaubt, auf eine oder an ein Leben dann im Himmel glaubt oder an eine Zwischenzeit glaubt, egal wie es ist, dieses Freilassen bewirkt natürlich dann auch, je nachdem wie oder was man glaubt, dass der andere wirklich gehen kann und dann vielleicht reisen kann, wo er noch nie war und das ist ja ein zusätzliches, dass wir dann auch dieses Gefühl haben von, es darf sein. Und das ist ja wieder dieser Kreislauf des Lebens.
Genau.
Und trotzdem empfinde ich es so, dass bei jedem Trauernden es etwas anderes ist, worum man trauert. Also überhaupt gar nicht jetzt, ich meine nicht, natürlich denkt der eine sich die eine Situation, das war so schön, ich hätte das gerne nochmal überlegt, nochmal erlebt mit demjenigen. Und der andere denkt sich vielleicht, oh, das war so toll, ich würde die Zeit gerne zurückdrehen, um das zu erleben. Ich denke eher so, mir tut das so leid, weißt du, diese vielen ungelebten Träume, dieses viele, was hätte noch gerade bei jungen Leben, was hätte noch erreicht werden können.
Ja.
Oder auch rückblickend bei jemandem, der alt gestorben ist, aber wo man dann zurückblickt und sagt, Mensch, das ist so schade, dass meine Oma in einer Zeit aufgewachsen ist, wo sie all das, was jetzt ist, egal ob das KI ist, ob das eine Verbindung ist über die ganze Welt, wie klein ist die Welt geworden, dass wir Verbindung halten können mit Menschen in den USA oder meine Oma kommt ja aus Beuthen, aus ihrem Heimatort, weißt du, dass sie das sowas alles
Ja.
erleben. Und dann spreche ich mit anderen Trauernden oder mit anderen Menschen, die aber sagen, ja, jetzt bin ich aber ganz alleine hier und ich habe mir aber immer gewünscht, dass wir zusammen alt werden. Und ich denke, aber das ist doch so egal, du lebst doch, der andere ist doch tot und der erlebt das doch alles nicht mehr. Und das ist doch total schlimm. Ist das also auch noch mal etwas anderes von Individuum zu Individuum, worüber wir eigentlich trauern?
Ich glaube ja, denn jede Beziehung ist ja auch anders. Also die Beziehung des Partners, der ganz eng ist mit dem nun verstorbenen Menschen, ist ja eine andere, als wenn es ein guter Kumpel ist, mit dem ich ja immer meine Motorradtouren gemacht habe.
Ja.
Und deswegen, also das bringt mich zu dem Punkt, dass wir Trauer auch. Also das eine ist die Beziehung, so um das nochmal so anzufangen, die auch ein unterschiedliches, ich möchte es Erleben der Trauer bezeichnet oder ein unterschiedliches, ja vielleicht verzweifelt sein oder erschüttert sein bringt. Und das andere ist auch, dass wir Menschen ja unterschiedliche Kraftquellen, unterschiedliche Lebensbereiche haben, die uns stärken und wo es auf eine Weise gut ist, wenn wir wissen, dass wir in jedem Bereich gut aufgestellt sind. Also wenn ich das Beispiel habe, oder wenn ich das Beispiel habe, ich bin mit einem Partner sehr, sehr eng und diese Partnerschaft, dieser Mensch ist der einzige wesentliche Punkt in meinem Leben und dieser Mensch stirbt dann und wir hatten noch so viel vor, dann bricht ja fast 100% weg.
Ja.
Und eins der, also und dann ist es natürlich ungleich schwerer, dann auch Verbindungen mit anderen Menschen wieder aufzubauen.
Ja.
Oder, und das ist ja auch ein Punkt, der so wichtig ist, in Gemeinschaft zu sein, ein Kreis von Menschen zu haben, mit denen ich ein Miteinander habe. Da geht es nicht um eine möglichst große Anzahl,
Ja.
aber zu wissen, in meinem Leben sind Menschen, mit denen ich mich austauschen kann, mit denen ich auch Spaß haben kann, mit denen ich leben kann. Und Menschen brauchen auch brauchen auch einen Sinn in ihrem Leben. Und brauchen auch also dieses Gefühl, das, was ich tue, das macht echt, das ist mein Sinn, das ist, wofür ich lebe. Und Menschen brauchen eine Aufgabe. Und wenn ich das alles auf einen Menschen, auf eine Beziehung komprimiere, dann, und dieser Mensch stirbt dann. Also wenn ich sage, dieser Mensch ist meine Aufgabe,
Ja, stimmt.
mein Sinn in meinem Leben, meine einzige Beziehung und dieser Mensch stirbt dann, und es mag solche Fälle geben, wo das kaum anders möglich ist, weil ich jemanden vielleicht lange betreuen, pflegen musste, so, und
Stimmt.
solche Situationen mag es ja geben und dann brauche ich sicherlich länger, als wenn jeder Bereich so in Harmonie und im Gleichgewicht irgendwie war, als wenn dieser Mensch, der nun gestorben ist, einen ganz, ganz großen Teil meines Lebens ausgemacht hat.
Ja. Und ist das dann eine, das ist ja vielleicht auch das Letzte, woran man denkt, diese Selbstfürsorge, um dann wieder gesellschaftsfähig zu werden und gesellschaftsfähig wirklich als Synonym für mich wieder freier bewegen zu können, nicht nur in Trauer zu sein, auch rauszugehen. Ich höre von vielen, vielen Gästen, von Kunden, die dann sagen, ich möchte gar nicht mehr rausgehen, ich weiß gar nicht, was ich draußen soll, aber mir kann ja auch nicht zu Hause, fühle ich mich auch nicht wohl und mir ist langweilig, aber ich kriege mich auch nicht überwunden, rauszugehen. Gibt es da eine Selbstfürsorge, um wieder gesellschaftsfähig in diesem Sinn zu sein? Gibt es da etwas, ist das wirklich dann der Antrieb, kommen und einfach dann durch und machen, egal wie morgens aufstehen? Weißt du, ich finde das Quatsch. Morgens aufstehen ist für mich immer noch Überwindung. Morgens früh, also alles, was vor 9 Uhr ist, ist für mich Überwindung aufzustehen. Und braucht,
Ja.
ja, braucht
Und
es.
du hast es jahrelang gemacht?
Ja, richtig.
Jahrzehntelang, möchte ich sagen.
Genau, stimmt. Und weißt du, da denke ich, braucht es das dann, dass man auch, wenn man gar nicht will, dass es wirklich diesen inneren Schweinehund überwinden ist und jetzt einfach erstmal aufstehen, braucht es das auch für eine Selbstfürsorge, um dann wieder reinzukommen?
Für mich ist es ein Aspekt von Selbstfürsorge zu sagen, ich probiere es heute. Ich
Ja.
probiere heute aufzustehen. Und manchmal ist das ja wirklich schon eine so riesengroße Anstrengung. Also du
Ja.
sagst, ne, nach jahrzehntelang früh aufstehen, ich finde es immer noch Quatsch. So. Und wenn alles weggebrochen ist in meinem Leben, dann kann aufstehen und sich anziehen, sich in irgendetwas anderes kleiden, als die Bettklamotten oder vielleicht den Pullover vom Verstorbenen, dann
Ja.
kann das schon eine unfassbare Anstrengung sein.
Ja.
Das gehört sicherlich dazu und es gehört dazu, wirklich ganz gütig mit sich zu sein, sich auch zu erlauben, sich Dinge zu tun, die gut sind, die ja, die eine besondere Pflege, also vielleicht sich einfach ein bisschen mehr Zeit auch für seinen Körper zu nehmen, so damit man sich auch wieder spüren kann. Vielleicht eben mal ein schönes Bad, was man sonst nicht macht, oder einfach ein bisschen länger duschen, oder vielleicht irgendwann noch wieder zum Friseur gehen, was man vielleicht lange nicht gemacht hat. Das ist für mich ein Aspekt der Selbstfürsorge, zu dem ja auch noch mehr gehört, nämlich auch sich etwas Gutes zu essen zu machen. Auch das ist ein wichtiger Gesichtspunkt. Trauer braucht Energie. Trauer braucht wirklich ganz viel Energie. Und das wissen, das weißt du, das wissen wir Menschen auch, diese seelische Anstrengung, viel zu weinen oder auch mit sich zu hadern. All das braucht Energie, diese Anstrengung auf der psychischen Ebene. Und diese Energie braucht gute Nahrung. Unser Körper braucht Nahrung, das aushalten zu können. Und dann, ja, sich auch gut zu ernähren. Und wenn ich es nicht kann, vielleicht, weil ich gerade nicht die Kraft habe zu kochen,
Ja.
dann zu wissen, ich habe ein Netzwerk von Freunden, die mir, wir hatten es letzte Woche schon, vielleicht sagen, hey, ich koche hier jeden Tag.
Ich koche für
Du
dich auf.
kannst immer vorbeikommen. Und ich bringe dir auch jeden Tag, wenn du noch nicht kommen kannst, ich bringe dir mal Essen vorbei. Und
Ja.
das abzustimmen, das sind Dinge, die dazugehören. Oder zu sagen, auch das ist ja etwas, was zur Selbstfürsorge gehört, in die Natur zu gehen, rauszugehen. Und dazu sagen, ich gehe vielleicht heute nur 10 Minuten, mal eben ein Stück. Oder ich gehe bis zu der Lieblingsbank, wo wir uns immer hingesetzt haben. Und ich weiß, da werde ich ganz fürchterlich weinen. Und ich weiß, das darf ich.
Ich finde das sehr, sehr spannend, was du gerade gesagt hast, dass du Du sagst dir gar nicht, es ist dann das große Ziel, ich möchte jetzt gesellschaftsfähig sein und dafür gibt es Etappenziele, sondern du sagst ja wirklich, mein Ziel heute ist nur aufzustehen. Mein Ziel heute, nach vielleicht 2 Wochen erst, wo ich es geschafft habe, jeden Tag vielleicht aufzustehen, ist heute, ich stehe auf und dann gehe ich einmal ums Haus. Oder, also das sagst, du sagst dir wirklich, das ist dann das Ziel, oder? Das ist Ziel und dann hast du wirklich auch den Erfolg, oder?
Ganz genau. Und das ist ja letzten Endes wie jedes Projekt, was man angeht, wie jedes große Ziel, was man angeht. Ich mache nicht den einen Riesenschritt.
Ja.
Es geht immer um, ja, wie du es gerade sagtest, Etappenziel. Es geht immer in kleinen Schritten. Und ich weiß heute nicht, wie lange ich dafür brauche, wieder, wenn wir den Begriff gesellschaftsfähig nehmen, wieder ein gutes, lebendiges Leben zu führen. Ich weiß heute nicht, wie lange ich dazu brauche. Ich weiß oder ich spüre aber, dass ich den einen Schritt aufstehen heute gehen kann. Und ich spüre, dass ich vielleicht in 2 Wochen kann ich die Runde um den Block gehen. Und vielleicht ist in 3 Wochen wieder ein Tag, da kann ich einfach nicht aufstehen, weil
Ja.
ich nämlich am Morgen vielleicht im Radio unser Lieblingslied gehört habe.
Ja.
So, und dann
Und
stehe ich
alles ist
morgen wieder
okay.
auf.
Und denkst du, ich habe jetzt direkt im Kopf, was ist dann, wenn man sich wirklich so einen Tag nimmt und wo man auch sehr stolz im besten Sinne, nicht in Form von einer Arroganz, sondern stolz im besten Sinne ist, dass man sich mehr pflegen kann wieder, dass man einmal aufstehen kann, dass man vielleicht sogar im Alltag wieder mehr oder minder ankommen möchte, denn auch dieser Wunsch muss ja erstmal da sein, nicht nur mit der Natur zu sein oder nicht nur, ist ja das falsche Wort, aber nicht aufzustehen, sondern wirklich den Wunsch hat auch wieder, ja, ich möchte gerne im Alltag ankommen, ja, ich möchte auch gerne wieder interagieren. Kann es dann sein, darüber haben wir in der letzten Woche nicht gesprochen, wie, dass ich zurückgestoßen wurde durch mein herzliches Beileid, was mir ein halbes Jahr später nochmal begegnet. Und wie lang kann ich eigentlich damit rechnen, dass mir das noch gesagt wird? Gibt es da eine Zeitspanne, wo ich das als nicht Betroffener, aber auch als Betroffener empfange bzw. sende?
Man sagt immer bei den Kondolenzwünschen, dass man das so schnell wie möglich tun soll. Und wenn ich mich an die Trauerfälle, an die großen, die mir so bewusst sind in meinem Leben erinnere, wenn ich mich daran erinnere, dann weiß ich, dann kamen diese Karten, die man bekommen hat, oder die mündlichen Worte immer recht schnell, innerhalb der ersten 2 Wochen.
Ja.
Also man sagt, tu das wirklich schnell. Wenn du von einem Todesfall hörst, wo du sagst, ja, da möchte ich mein Beileid aussprechen, da möchte ich kondolieren, dann tu das möglichst schnell, warte nicht ewig.
Ja.
Und da finde ich so diese Richtlinie, zwei
So schnell wie
Wochen
möglich, ja.
schon gut. Und nun gibt es aber hier sicherlich Situationen, in denen ich das vielleicht erst nach 4 Wochen erfahre. Vielleicht war ich eben 4 Wochen auf Reisen und hab es nicht gesehen, nicht gehört. Oder womöglich sogar eben nach einer späteren Zeit. Auch dann ist es noch möglich, dieses Beileid auszusprechen, wenn dass eben ein Mensch ist, wo ich, wenn ich da gewesen wäre oder es früher gewusst hätte, das getan hätte. Und dann ist es aber wichtig, dass ich dem trauernden Menschen sage, warum ich erst jetzt damit um die Ecke komme. Dass ich
Ja.
sage, ich war verreist, ich war, keine Ahnung, ne, was auch immer der Grund ist dafür, dass ich erst jetzt mein Beileid ausspreche. Aber dann ist es wichtig, dem Trauernden zu sagen, es tut mir so leid. Hab's erst jetzt erfahren und ich möchte aber noch mein Beileid aussprechen.
Ja, ist das, wenn ich jetzt mir denke, ich gehe spazieren und ich treffe auf jemanden, der dann fragt, und wie geht's deinem Mann? Und ich sage, ja, der ist gestorben. Dann ist ja, weißt du, das ist ja wirklich, was willst du anderes sagen? Gerade wenn es
Ja.
Zum Beispiel Verkehrsunfall oder also wenn es ein plötzlicher Tod ist und diejenige hat es nicht mitbekommen, weil du, wie gesagt, wie du es gerade gesagt hast, entweder auf Reisen war oder halt gar nicht so in den Medien verwurzelt ist, dass er die Zeitung liest, wo vielleicht eine Todesanzeige drin war. Oder weil ich so privat haben wollte, dass gar nichts erschienen ist, dann ist ja erstmal so eine Schockstarre da. Aber ich kann ja auch nichts anderes als Trauernder zu sagen, ja, den gibt es gar nicht mehr, der ist tot. Und weißt du, dann ist ja auch jeglicher Moment von, ich fange jetzt mal einen Smalltalk an,
Der ist dann durch.
genau, da bist du durch mit, ne? Und wie verhalte ich mich dann? Ist mein Verhalten, egal wie ich es mache, dann okay? Ist das richtig? Oder kann ich mich irgendwie schützen vor solchen Situationen, auf die ich ja auch gerade gar nicht vorbereitet war, weißt du?
Als Trauernder und als Mensch, der nur höflich gefragt hat,
Ja.
mal, wie geht's denn deinem Mann? Also, na, ich fange jetzt erstmal mit dem, der höflich gefragt hat, wie es deinem Mann geht.
Ja.
Und dieser Mensch ist natürlich erstmal geschockt und auch erstmal sprachlos. Und da ist mein Rat wirklich und sicherlich auch abhängig von der Situation, in der ich gerade bin und auch in der Wahrnehmung, wie geht es meinem Gegenüber jetzt gerade?
Ja.
Aber da wirklich zu sagen, das habe ich nicht gewusst, also sonst hätte ich auch die Frage nicht gestellt.
Ja.
So, im besten Sinne hoffen wir das jetzt mal,
Ja.
dann hätte ich die Frage nicht gestellt und dann zu sagen, das habe ich nicht gewusst, das tut mir so sehr leid.
Ja.
Und das finde ich, darf man sagen, ich finde, das ist dann an dieser Stelle wirklich auch dran,
Ja.
denn ich habe es in dem Moment erst erfahren.
Ja.
Und als trauernder Mensch kommt es ja manchmal darauf an, wer begegnet mir denn hier? Ist es jemand, der mich jetzt gerade fragt, wo ich vielleicht weiß, sie oder er verwickelt mich jetzt in ein halbstündiges Gespräch? Und also manchmal kennt man ja so Leute, die dann
Ja, stimmt. Wo du einfach.
in so ein Lamentieren kommen oder in keine Ahnung, bei
Ja.
irgendetwas, wo man dann für sich gerade merkt, nee, das will ich jetzt nicht.
Ja.
Und vielleicht antwortet man an dieser Stelle dann auch ausweichend und sagt, ich muss jetzt auch weiter, um sich wirklich zu schützen, um zu sagen, wenn man wirklich das Empfinden hat, ich kann dieses Gespräch jetzt gerade nicht, ich kann oder will oder beides eben gerade nicht,
Ja.
dann ist es aus meiner Sicht völlig legitim zu sagen, ja, ich muss weiter, bis zum nächsten Mal.
Ich finde das, ja, das ist super, schön, danke. Das hätte ich gerne vorher gewusst. Das empfinde ich als sehr schlimm. In der Zeit, als bei uns dieser schlimme Trauerfall vor, ja, 1,5 Jahren etwa passiert ist, da habe ich das mal bei manchen Menschen so empfunden, die ich dann wirklich auf der Straße getroffen habe und die dann nachgefragt haben oder das auch gelesen haben und dann gesagt haben, oh, tut mir leid, was ist denn passiert? Und ich dann einen kurzen Umriss gegeben habe, sicherlich nicht in die Tiefe gegeben habe, aber du weißt ja, ich bin freundlich, ne? Wenn man mich was fragt, dann antworte ich. Gute Erziehung und so Kniggetrainerin, bla bla bla, ne? Mann. Weißt du? Und die dann, wo ich dann gesagt habe, was passiert ist und die dann mit so einem Wettstreit anfangen, kennst du das, die dann gesagt haben, ach Mensch, ich hatte mal einen Bekannten, ach, der ist ja noch jünger gestorben und ganz schlimm und der hat drei kleine Kinder hinterlassen und dann war es mir auch zu viel, da habe ich gesagt, ja, aber das ist doch hier kein Wettstreit, wer von uns beiden jetzt mehr erlebt oder wer von uns beiden jetzt das Schlimmere erlebt hat, da ist ein ganzer Mensch tot. Furchtbar. Weißt du, und dann schlucken die auch und sehen das auch. Also darf ich auch so ehrlich sein, weil ich dann so ein Wirklichkeitsverfechter bin, um denen die Augen zu öffnen? Danke. Ja.
Ja, und du darfst dich, wenn du auf diesen Wettbewerb und auf dieses Gespräch keine Lust hast, dann darfst du dich eben auch schon direkt vorher rausziehen und sagen, ich danke ich, ne? Wir sehen,
Ja.
wir sprechen nächstes Mal, ich habe jetzt keine Zeit.
Ja, und das ist
Oder?
dann wirklich auch typenabhängig, denn so manche Menschen kennt man ja, die, wie du gesagt hast, man kennt den vielleicht, der kommt schnell ins Lamentieren oder der ist halt nicht so empathisch oder aber sehr empathisch, nimmt einen direkt in den Arm, was man ja, haben wir ja letzte Woche auch schon gelernt, auch nicht jeder mag und dann kann.
Richtig, genau. Das auch, ne, auch das hängt von der Beziehung ab, von allem, von den Menschen. Und selbst wenn man jemand ist, der gerne umarmt und umarmt wird, aber auch das ja nicht zu jeder Zeit und auch nicht von jedem.
Ja, ich möchte noch gerne wissen, ich würde dich gerne fragen, wie ist das denn so mit diesen Haltung bewahren? Weißt du, wir kennen das ja sehr von der Queen und ich fand es bei ihr auch dem Anlass der Beerdigung ihrem Leben entsprechend, dass da auch ständig die Kontenance, die Haltung bewahrt wurde und dort kein, ja, man kann ja schon fast sagen, man hat Emotionen gesehen, diese waren aber nicht laut, sondern sehr, sehr leise, sehr berührt, sehr edelmutig und rein Herzens, so habe ich es empfunden. Und trotzdem natürlich ein Schauspiel von vorne bis hinten durchgeplant, was ja aber eben auch dieses ganze Leben und Schauspiel ist der falsche Ausdruck, aber dieses Durchgetakte, dieses Organisierte dahinter, wie das Leben der Queen halt eben war. Und da würde ich gerne von dir wissen, gibt es Tipps, diese Haltung, die ja auch Schutz sein kann, diese Kontenance zu bewahren, wenn ich das möchte. Ich bin so ein Mensch. Und ich merke auch, je schlimmer der Todesfall für mich ist, desto weniger kann ich richtig doll weinen. Das kommt dann wirklich viel, viel, viel später. Ganz intim, aber nicht an dem Tag unter Menschen.
Und ich glaube, da ist genau dieser Punkt. Es geht an diesem Tag, weißt du, da erwarten die Menschen von dir, dass du ganz fürchterlich weinst,
Ja.
weil du eben der Sohn der Queen bist oder, ne, oder der Enkel oder ne, weil es dein Partner war oder weil es, ne, was auch immer. Und es geht in der Trauer nicht darum, die Erwartungen der Menschen zu erfüllen. Also das finde ich ist erstmal das eine, weil jeder unterschiedlich trauert und weil Trauern und traurig sein auch nicht immer einhergeht mit einem Meer von Tränen. Es
Ja.
gibt Menschen, die ganz still trauern, das ist das eine. Und das andere ist, dass du hast gerade den Begriff des Schauspiels, ich würde vielleicht Inszenierung
Sehr
verwenden,
gut, stimmt, ja.
bei der Beisetzung der Queen. Da ist, ne, wie du sagst, alles durchgetaktet, geplant. Und da wissen natürlich die nahen Angehörigen, dass die Augen voll, ich habe keine Ahnung, wie viele Millionen Menschen dieser Beisetzung am Bildschirm gefolgt sind, aber dass sie beobachtet werden. Und ich glaube, dass die Menschen da, also ne, sei es ein Charles, sei es William oder Harry, ihre Frauen und alle anderen der Familie, dass die an diesem Tag auch sowas wie eine Maske getragen haben, durch das jenes durchging, was sie durchlassen wollten, und alles andere haben sie dahinter gelassen.
Ja.
Und aus meiner Sicht ist das, also solche Situationen haben wir normalen Menschen ja auch. Wir haben Alltagssituationen, Arbeitssituationen, wo ich sage, ich bin vielleicht Führungskraft, Abteilungsleiterin in irgendeinem Unternehmen. Mein Arbeitsplatz ist vielleicht auch, das hatten wir letzte Woche schon, auch so ein Moment, wo ich sage, hier will ich auch meinen Job machen. Und ich weiß, hier brauche ich auch alle Konzentration und ich will hier am Arbeitsplatz nicht weinen.
Ja.
Und dann kann ich mir sicherlich auch dann sagen, so in diesem Moment, wenn ich hier bin, weine ich nicht um mein verstorbenes Kind oder um meinen verstorbenen Partner oder meine Eltern. Aber ich erlaube mir und ich nehme mir fest vor, denn das ist ein Punkt, der wichtig ist, ich nehme mir fest vor, dass ich einen anderen Zeitraum, einen anderen auch örtlichen Raum mir für meine Trauer nehme.
Ja.
Ich kann, das ist, finde ich, ganz wichtig für uns alle zu wissen. Ich kann die Trauer, das Traurigsein nicht ständig unterdrücken oder ich kann es versuchen, aber kennst du dieses Beispiel, wenn man versucht, so einen Ball unter Wasser zu drücken?
Ja, stimmt.
So, wenn ich die Gefühle, die die Trauer betreffen, immer unter Wasser drücke, wie diesen Ball, da merke ich auch, das wird immer schwerer. Das
Immer mehr.
kostet mich immer mehr Energie. Ich fange da vielleicht ganz leicht mit an. Und dann fängt er an zu zappeln und dann muss ich fester packen.
Ja.
Und irgendwann kann ich ihn nicht mehr halten und dann ploppt er in eine Richtung raus, die ich dann gar nicht mehr kontrollieren kann.
Stimmt.
Und deswegen ist es aus meiner Sicht wichtig zu sagen, ja, hier am Arbeitsplatz, hier bei der Beerdigung meiner Oma, meiner Mutter, die eben zufällig die Queen ist und wo ich weiß, mir schauen Millionen Menschen zu, da will ich die Kontenance bewahren. Das gehört zu, das ist hier gerade auch Arbeitsplatz, selbst wenn es sowas Privates wie Beerdigung ist. Aber in meinem privaten Sein schaffe ich mir den Raum und nehme mir die Zeit, um den Menschen, der mir so fehlt, zu trauern, auf die Weise, die für mich passt.
Und das kann dann ein Trauern mit dir gemeinsam sein, also ein Herantreten an eine Trauerbegleiterin. Und du hast das Lavia-Haus schon mehrmals erwähnt jetzt, wo du ja auch deine Ausbildung gemacht hast
Genau.
zur Trauerbegleiterin. Und in dieser Ausbildung lernst du natürlich einmal die unterschiedlichen, kann man auch sagen, Ressourcen jemanden mitzugeben oder Werkzeuge
Ja,
mitzugeben, um sich.
Kraftquellen ist, finde ich, auch so ein schönes Wort dafür, genau.
Kraftquellen auch, um einen Arbeitstag zu überstehen oder auch um Situationen zu überstehen, aber vielleicht auch ja, die Zeit, bis es wieder dran ist, zum Beispiel zu einem Termin zu dir in meiner Trauerbegleitung. Also du bist ja dann wirklich persönlich nur für diese Person da und dieser Raum und diese Zeit ist ja wirklich für den Trauernden und ja auch den
Genau.
Betrauerten, oder?
Ja, genau, das ist der Mensch, der gestorben ist, gehört dann ja zu dem Miteinander, zum Gespräch. Es geht um ihn und es geht um den Menschen, der weiterlebt.
Ja.
Und dann darum zu sagen, was kann ich tun? Wie kann ich mir, wir hatten vorhin dieses Beispiel, verschiedene Bereiche in meinem Leben auch gut auszugestalten und dazu, also das eine ist, wenn ich trauere, zu sagen, ich weiß, hier am Arbeitsplatz will ich das Thema gerade draußen halten, weil ich weiß, wenn ich jetzt anfange zu weinen, dann höre ich da auch die nächste Stunde nicht mehr mit auf
Ja.
und das passt dir halt gerade nicht. Wenn ich mir aber wirklich selber verspreche, zu sagen, so und heute Abend, wenn ich zu Hause bin, dann ist Zeit dafür. Dann fällt es mir auch leichter, weil ich weiß, dann habe ich den Raum. Also
Ja.
vielleicht nicht nur den Termin mit mir oder anderen Trauerbegleitern, den ich einmal in der Woche oder in welcher Häufigkeit habe, sondern mir selber auch den Raum dafür zu schaffen.
Ja.
Dazu können auch so Dinge gehören, die ich Menschen schon mal rate, zu sagen, wenn manchmal muss man ja einfach auch mal weinen, manchmal müssen die Tränen einfach mal abfließen, sonst kann gar nichts anderes mehr reinkommen. Wenn das Herz voll ist, voller Tränen. Und dann bin ich vielleicht zu Hause nach einem anstrengenden Arbeitstag und kann aber nicht weinen.
Ja.
Dann ist es vielleicht eine Idee, sich einen ganz traurigen Abend zu gestalten, zu überlegen, was würde ich denn brauchen, wenn ich jetzt einen traurigen Abend habe. Für manche Leute ist es eine bestimmte Musik, die sie hören, wo sie wissen, da muss ich weinen. Oder ein bestimmter Film, den ich gucken muss, wo ich weiß, da muss ich weinen. Bei mir ist es PS, ich liebe dich da. Das ist so ein Garant für mich. Und da wird jeder sicherlich andere Dinge haben oder ein Buch, das ich lese.
Ja.
Und dann weiß ich, ich kann weinen, wenn es einfach mal wieder dran ist, Tränen abzuweinen.
Oder das finde ich ganz interessant, was du sagst. Also sogar eine, das ist ja wie eine Stimulation von außen.
Ja.
Die ist gut dafür nutzbar,
Ja.
um
Wenn ich
dann.
wirklich weiß, ich habe diesen Kloß und der kommt nicht raus und ich habe den ganzen Tag Energie darauf verwandt, den Ball unter Wasser zu halten,
Ja.
dann wirkt es vielleicht noch nach, wenn ich zu Hause bin.
Ah, dann ist der Druck noch so groß, dieses Halten.
Genau. Und dann kann es vielleicht sein, ja, dann öffne ich das Ventil dadurch, dass ich sage, vielleicht schaue ich mir PS, ich liebe dich an oder welchen Film, welche Filmszene auch immer, das wird für jeden etwas anderes sein. Ich möchte jetzt hier nicht meine Liste im Detail vortragen. Hab aber gesehen, dass selbst ich muss hier mein Bekenntnis zu Sex and the City and Just Like That erwähnen, dass selbst da, wo Big stirbt, Spoiler, Achtung, selbst da sind Momente drin, wo man das schon auch in diesem Zusammenhang weinen kann. Aber es mag bei jedem unterschiedlich sein.
Ja, aber diese Stimulation von außen erstmal, das ist gut und das ist nicht verwerflich, wenn man sagt, das wäre mein Gedanke. Ich weine jetzt gar nicht um den Menschen, der gestorben ist, sondern jetzt weine ich über die Filmszene. Aber das ist eben das Werkzeug gerade, die Stimulation,
Genau.
die es braucht, um nochmal in dieses Gefühl zu kommen. Das verstehe ich. Das ist ein toller Trick und super gut zu wissen. Und weißt du, das denke ich ja auch immer. Menschen, die das jetzt hören, sind bestenfalls nicht in einer Trauersituation, sondern Menschen, die das jetzt hören, sind bestenfalls in bester Gesundheit, in bester Kraft, in ihrer Mitte mit allen lieben Personen. Und dann kann
Genau.
man diese Worte, die du sagst und die Lehre, die du ja auch weitergibst, ja viel, viel besser aufnehmen und verinnerlichen und vielleicht dann wirklich nachher darauf zurückgreifen und abspulen, so wie, keine Ahnung, Kopfrechnen, was früher
Genau.
doof war. Was man heute
Ja,
tatsächlich gebraucht.
genau. Und darum geht es ja im Idealfall zu sagen, jetzt, wo ich gerade nicht in einer akuten Trauersituation bin, jetzt stärke ich meine Kraftquellen und weiß idealerweise auch um meine Kraftquellen. Also was tut mir gut? Welches Essen tut mir gut? Welche Bewegung, wie viel oder welche brauche ich, damit es mir gut geht? Welche Menschen habe ich in meinem Leben, mit denen ich reden kann? Welche Menschen bringen mich zum Lachen? Welche Menschen sind die, die mich auch mal aus meinem Schneckenhaus rausholen können, denen es gelingt, an Tagen, wo es mir gelungen ist, aufzustehen und mich anzuziehen, mich sogar aus dem Haus rauszuholen und mit mir eine Runde um den Block oder sogar bis zum Wald zu gehen.
Ja.
Wirklich um meine Ressourcen zu wissen und diese zu gestalten, im allerbesten Sinn dann, wenn es gerade gut ist, in guten Zeiten das zu gestalten.
Ja, oder auch die Filme rauszusuchen. Ich habe auch gerade nachgedacht, als du den Film PS Ich liebe dich gesagt hast, bei mir ist das Magnolien aus Stahl.
Ja.
Oder? Und da sagst du jetzt gerade auch dieses auch zum Lachen bringen. Und ich erinnere mich jetzt gerade an diese Szene am Grab von der Tochter von, ich glaube, Sally Field, die ja eine wunderbare Rolle dort gespielt hat, als die trauernde Mutter ihrer Tochter ja auch, die dann gesagt hat, ja, natürlich ich kann laufen, das ist ja nicht das Problem. Die dann wieder geweint hat, ich kann laufen, ich kann bis nach Mexiko und zurücklaufen, ich kann segeln, ich kann alles, was ich möchte, kann ich machen, aber meine Tochter kann es halt eben nicht. Und da denke ich jetzt gerade dran. Diese Scham oder dieses Gefühl habe ich auch. Darf ich denn jemals wieder lachen, wo der andere es nie mehr kann? Darf ich denn jemals wieder glücklich sein, wo der andere es doch nicht kann? Und natürlich kann ich mir dann denken, der andere würde gar nicht wollen, dass ich für ewig trauere und nie mehr lache. Genauso wie ich das bei meinem Liebsten ja nicht haben wollen würde. Und trotzdem ist das dieses in dem Kopf drin haben. Also darf ich das denn überhaupt wollen von machen und ausleben? Kann vielleicht zu einem Zeitpunkt noch gar nicht die Rede sein. Aber darf ich das wollen, lachen und unbeschwert sein?
Ja, auf jeden Fall ja, weil das Leben so ist, weil das Leben immer alles beinhaltet. Selbst in Trauerzeiten ist man ja nicht durchgängig nur traurig und nur ganz schwermütig. Auch da gibt es Momente, vielleicht nicht die super ausgelassenen, aber da gibt es Momente, in denen man etwas Schönes entdeckt, in denen man was Schönes sieht oder in denen man vielleicht auch, und das kann eben auch ein Werkzeug sein, auch in Trauerzeiten, dass man sich an gemeinsame Zeiten erinnert und sich vielleicht wirklich mit Menschen trifft, die den Verstorbenen auch kannten und man erzählt und dann löst so eine Erinnerungsgeschichte die nächste ab und ergänzt sie wieder. Und dann gibt es ganz gewiss auch darin Momente, wo man miteinander grinst und lächelt, weil man sich an so absurde Geschichten erinnert oder an so wunderschöne Geschichten, die erzählt sind. Und wo man gleichzeitig vielleicht Tränen in den Augen hat, weil es ein besonders schöner Moment war und es auch wehmütig ist, dass der vergangen ist
Ja.
und dass der andere das nicht mehr miterlebt. Aber zu sagen, ja, also dieses Scham, dieses, wie kann ich denn glücklich sein, wo der andere nicht mehr da ist? So da darf ich das überhaupt? Ja, und dieses Wissen. Ich glaube, da reicht es nicht, dass ich im Kopf weiß, ja, das darf ich,
Ja, stimmt, genau.
sondern ich darf das fühlen. Und manchmal braucht es vielleicht auch, das kann auch ein gutes Werkzeug sein, wenn ich da so zweifle, ob ich das darf, selbst wenn mein Kopf weiß, mein Verstorbener würde mir sagen, ja klar, darfst du glücklich sein, leb dein Leben, aber ordentlich und leb die Träume, die wir zusammen hatten. Mach das jetzt und erzähl mir davon, dann kann es manchmal ein guter Weg sein, meinem Verstorbenen vielleicht einen Brief zu schreiben. Einen Brief zu schreiben, in dem ich auch meine Zweifel formuliere oder dieses hin- und hergerissen sein zwischen ich will doch an dich denken oder ich will auch weiterleben. Und dann vielleicht, ich bin ja der festen Überzeugung, dass Verstorbene sehr viele Möglichkeiten haben, Dinge zu lesen. Vielleicht den Brief zu nehmen und ihn zu verbrennen und die Asche vielleicht aufs Grab zu streuen. Oder wenn das nicht möglich ist, vielleicht diese Asche zu nehmen an einen Lieblingsbaum, den man vielleicht hatte, oder an einen Lieblingsplatz zu streuen. Also an einen Ort, der eine Verbindung ist. Oder irgendwie einem großen Fluss zu übergeben, der ins Meer fließt und wo man weiß, da wird irgendwann eine Verbindung sein. Also ein, ja, fast wie ein Ritual zu machen und zu sagen, ich übergebe dir jetzt hier auch hier meine Zweifel und ich löse mich auf eine Weise davon, aber nicht, weil ich mich von dir löse, sondern weil ich hier weiterlebe, um das auch dann auf diese Weise zu erklären.
Ja, und für einen selbst auch genau erklären und das da steckt schon Klärung und Klären mit drin. Das ist
Genau.
schön. Und die Gewissheit dann zu haben, wie du sagst, eben nicht nur vom Kopf, das sagst du ja ganz oft, manchmal muss man etwas begreifen und mit seinen Händen machen, egal ob das das Schreiben
Ja.
ist oder ob das das Verbrennen ist. Das passiert ja wirklich nicht im Kopf. Das ist ja etwas, was ich mit meinem Körper mache. Denkst du, das ist
Genau, und
richtig
schreibt den
verstanden?
Brief auch mit der Hand. Da ist man
Ja.
immer noch mal näher am Herzen, als wenn man das in den PC schreibt. Und wenn du dann jetzt sagst, du hast eine schäbige Handschrift, die kann er nicht lesen, Verstorbene können das, ich bin sicher.
Ja, es ist wirklich, also du sagst wirklich, dieses Händische ist
Ja, wirklich
körperlicher
das,
vielleicht.
genau, wirklich so dieses Begreifen tatsächlich, ja.
Und wenn ich alles gemacht habe, ne, und auch wirklich möchte, dass ich genese von diesen, dass es immer Narben bleiben werden, aber dass ich genese von dieser starken Wunde und dieser Trauer, wird es dann jemals so wie früher?
Nein, da ist ja jemand nicht mehr da.
Ein ganzer Mensch ist nicht da.
Es wird, ich, aus meiner Sicht wird es nicht wie früher, aber es wird gut, es wird wieder gut, es wird, Mechthild sagt immer, es wird anders gut und ich liebe diese Formulierung so sehr und kann sie auch aus meiner Erfahrung tatsächlich 100% bestätigen. Es wird anders gut. Es wird nicht so wie früher, weil dieser Mensch eben nicht mehr da ist, weil ich die Beziehung hier nicht mehr leben kann und dieser Mensch ja ein Teil in meinem Leben war.
Ja.
Natürlich kann ich meinen Beruf weitermachen. Vielleicht will ich das aber auch gar nicht mehr, wenn es so ein heftiger Einschnitt war, dass ich auf einmal sage, das hat so viel in meinem Wertesystem verändert, dass ich jetzt etwas anderes tun möchte.
Ja.
Vielleicht habe ich jetzt auf einmal nach diesem Todesfall mehr Zeit zur Verfügung, warum auch immer, und sage, die fülle ich, um auch einen anderen Sinn oder einen tieferen Sinn in meinem Leben zu haben. Das fülle ich mit ehrenamtlicher Tätigkeit zum Beispiel.
Ja.
Oder ich mache auf einmal Sport oder ich mache jetzt auf einmal einen Marathon. Oder, also
Ja.
das Leben wird anders sein und es wird anders gut sein.
Ich möchte
Ganz
noch einmal,
gewiss.
es wird anders gut sein, genau. Gestern hast du einmal von besonderen Härtefällen gesprochen. Und da würde ich gerne noch einmal nachfragen. Besondere Härtefälle, wir kennen von früher sicherlich noch die Szenen von Prinzessin Diana, wie sie das allererste Mal einen AIDS-Kranken umarmt hat. Und alle waren so, oh, das ist hoch ansteckend, oh mein Gott, wie kann sie das nur tun? Und früher war es so, du weißt, meine Oma ist ja sehr jung gestorben, also 1985, da war sie, ich glaube, noch unter 60, mal 59, sehr, sehr jung an Brustkrebs gestorben. Und in unserer Metzgerei, also in ihrer Metzgerei, meine Mama hat die ja dann danach übernommen, auch sehr jung, war es so, dass teilweise die Kunden nicht mehr kamen, weil es in den 80ern noch dieses Gefühl war, oder könnte ich mich ja anstecken, wenn ich jetzt dahin gehe. Wir sind jetzt natürlich auf einem guten Weg, dass auch durch die sozialen Medien, wenn man sie richtig nutzt, natürlich eine unglaubliche Aufklärung ist und wir auch schnell an Informationen kommen und wissen jetzt, Brustkrebs ist nicht ansteckend, steckend mit AIDS kann man mittlerweile sehr gut und auch sehr alt werden, sehr gut leben und sehr alt werden. Und dann möchte ich wissen, wie ist es trotzdem mit meiner Scham, wenn zum Beispiel ein Selbstmörder oder oder jemand, der, ich hatte letztens so einen Fall in den sozialen Medien gelesen, er wollte sich selbst umbringen und hat dabei ein ganzes Haus oder wollte dabei ein ganzes Haus in die Luft sprengen. Das ist schiefgelaufen, aber dieser Selbstmörder, der überlebt hat, hätte ja unglaublich viele anderen Menschen in diesem Mehrfamilienhaus ebenfalls den Tod geschuldet, den Tod gebracht. Und wie kann ich dann auf die Straße sehen, wenn das so in allen, also in diesen Härtefällen, das wird ja den wenigsten von uns passieren, aber in diesen Härtefällen, wo Scham und Schuld noch mit beimischt, wie gehe ich dann damit um? Weißt du, wenn ich weiß, okay, jetzt könnte mich echt jemand ansprechen, ey, war das dein Bruder, der sich da in die Luft sprengen wollte? Oder weißt du was davon? Oder der ist ja jetzt verhaftet worden wegen versuchten Totschlag. Weißt du, diese Neugier der Menschen, wo ja dann auch die Neugier, die Empathie überwiegt.
Das sind also solche Sachverhalte von Menschen, die sich suizidieren wollen, die ihrem Leben ein Ende setzen wollen. Das ist vielleicht häufiger, als wir wissen, aber gleichzeitig, also, und dann auch noch andere Menschen, also erweiterter Suizid, mitnehmen wollen. Wir kennen diese Geschichten, wir wissen, dass das passiert. Und aus meiner Sicht sind das so. Also das sind ja wirklich schreckliche Situationen, auch für die Angehörigen dieses Menschen, dass es da wichtig ist, auch zu sagen, dass, also es war nicht ich und dieser Mensch, jemand, der seinem Leben womöglich auch eben dann noch in einem erweiterten Suizid dem Leben von anderen Menschen ein Ende setzen möchte, da zu wissen, das ist auch eine Form einer Erkrankung. Ich finde, das ist ganz
Ja.
wichtig, das wird die Scham erstmal nicht oder dieses Schuldgefühl nicht komplett wegmachen, aber dieses zu wissen, das ist auch eine Erkrankung, aus der heraus dieser Mensch das tut. Und das ist unfassbar schlimm, auch für die Menschen, für die nahen Angehörigen, die eben zurückbleiben. Und da zu sagen, wie gehe ich denn damit um? Wie kann ich da einen guten Weg finden? Wie kann ich mich gut abgrenzen, auch gegen so reißerische
Ja.
Fragen, womöglich reißerische Pressefragen. Auch da wissen wir ja, dass Leute dann überrannt werden auf eine Weise, die nicht schön ist.
Ja.
Und das ist sicherlich das Extrembeispiel, da ja einen guten Weg zu finden, sich wirklich abzugrenzen, für sich Raum für die Trauer zu haben, denn ich vermisse ja meinen Sohn, meine Tochter, mein Partner, meinen Menschen, der eben seinem Leben ein Ende gesetzt hat, auch sehr. Und da kommt ja dann noch mal zu dem Vermissen, kommt dann ja vielleicht auch eine Wut
Ja.
und vielleicht auch ein verzweifelt sein, warum hat er mir das angetan? Warum ist sie diesen Weg gegangen? Ein riesengroßes Vermissen, ein hätte ich doch nur.
Ja.
Und da ist sicherlich ein Suizid oder womöglich sogar erweiterter Suizid das, was wir als erschwerte Trauer bezeichnen und wo es da wirklich gut ist, sich begleiten zu lassen, weil das so ein besonderer Moment ist. Und dieses, du hast das, ja, das Beispiel von Prinzessin Diana gewählt. Und ich glaube, wir haben wirklich, also zumindest die Menschen, die das in der Zeit gesehen haben, wir haben dieses Bild noch vor Augen. Und das Entsetzen, das durch die Medien ging. Aber auch das Beispiel deiner Oma, als man damals noch dachte, Brustkrebs ist ansteckend, Und wo Menschen dann auch den Rückzug angetreten haben und erstmal nicht mehr in euren Laden gekommen sind,
Ja.
aus Furcht, es könnte sie jetzt auch treffen. Und wenn man dann so, ja, wirklich selber diese Scham hat, ich glaube, man darf sich das auch eingestehen und zu sagen, damit darf ich auch einen Weg gehen und ich darf auch erkennen und dann bin ich vielleicht bei einer Trauerbegleitung wieder. Oder auch bei einer Trauergruppe, wo ich mich mit Menschen treffe. Idealerweise ist diese Gruppe eben auch professionell mit angeleitet, wo ich Menschen treffe, die Ähnliches erlebt haben, wo ich auch erfahre, diese Scham oder auch dieses Schuldgefühl haben auch andere Menschen. Das gehört mit dazu. Und auch da kann ich rauskommen. Auch da kann ich vielleicht wieder eben auch nochmal mit meinem Verstorbenen auf die Weise, die ich gerade genannt habe, mit einem Brief Kontakt aufnehmen. Ich kann vielleicht auch nochmal Wünsche äußern an ihn.
Ja.
Ich kann, wenn ich wirklich so verfangen bin in dem und darin so kreise,
Ja.
dann ist das wirklich auch mein großer Appell an die Menschen, die in solchen Situationen sind, holt euch wirklich professionelle Unterstützung bei einem ausgebildeten Trauerbegleiter, bei einer Trauerbegleiterin. Fragt womöglich auch wirklich einen Arzt, euren Hausarzt, wenn ihr sagt, ich bin da so jetzt drin, damit aus dieser Schleife und aus diesem, das kostet ja auch ganz, ganz viel Energie, damit er euch vielleicht dann auch, wenn es notwendig ist, es ist nicht krankhaft, aber vielleicht auch ein Gespräch mit einem Psychotherapeuten empfehlen kann, um zu sagen, gib mir Mittel an die Hand, da rauszukommen. Es ist immer wichtig, das zu äußern, ein Gegenüber zu haben, bei dem ich das äußern kann. Und das ist vielleicht gerade bei diesen Themen schwieriger, das im normalen Umfeld zu tun, eben bei diesen Momenten erschwerter Trauer, als wenn jemand wegen Alter, wegen Krankheit, wegen Unfall gestorben ist.
Du sagst sehr, und das empfinde ich ja auch so, bei meiner eigenen Trauerbegleitung, die ich bei dir ja auch durchleben durfte. Jetzt sagst du, und das empfinde ich, diesen wertefreien Raum. Und dieser wertefreie Raum ist natürlich umso wichtiger, wenn es eben um einen dieser Härtefälle und diese schwierigen Fälle geht. Denkst du denn auch, und das empfinde ich gerade, selbst wenn diese Person an dem Suizid nicht gestorben ist, sondern überlebt habe, ist das auch eine Form von Trauer, die ich dann fühle, selbst wenn er überlebt hat? Denn da ist ja etwas passiert, was ja auch einschneidend ist.
Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass das, ich habe das selber nicht erlebt. Ich kenne auch keinen Menschen, der das erlebt hat. Ich glaube aber, dass ich, wenn es ein naher Mensch in meinem Umfeld wäre und wenn dieser Mensch überlebt hat, dass dann so etwas wie Trauer ist, wie auch, dass auch dann die Fragen kommen, wieso, wieso hast du mir vorher nichts gesagt, wieso habe ich das nicht gemerkt? Also diese Fragen, die kommen, wenn der Suizid zum Tod geführt hat. Ich glaube, die kommen auch ähnlich dann, wenn der Mensch es überlebt hat.
Jetzt ist das auch, dieser Fall ist ja schon ein schwerer Fall. Ich möchte aber trotzdem nochmal dazu zurückkommen, weil alles wirkt, wenn wir sagen, der Tod steht jetzt im Vordergrund und du als Trauerbegleiterin, da geht es in unser aller Kopf erstmal um den physischen Tod, um das Sterben eines Menschen, wo du begleitest. Trotzdem, das haben wir in der letzten Woche auch schon besprochen, ist es ja auch, dass wir einen Tod erleben, wenn wir uns von einer Arbeitsstelle lösen, wenn wir uns von einem Partner lösen. Das ist ja
Ja,
immer ein
sind
Abschied.
Trauersituationen, genau.
Und in diesen Situationen begleitest du auch Menschen. Jetzt
Richtig.
ist es ein ähnliches Gefühl, diese Trauer, wie bei dem verstorbenen physischen Menschen?
Ja, also es kommt drauf an, könnte jetzt wieder meine Standardantwort sein. Und natürlich, es kommt immer auch darauf an, wie viel Raum hat etwas, das ich jetzt verlasse oder jemand, den ich verlasse in meinem Leben. Und das Beispiel einer Trennung oder Scheidung, finde ich, ist da zum Beispiel ganz gravierend.
Ja.
Das ist ja, wenn ich mich von einem Menschen scheiden lasse, wenn ich mich trenne, dann war dieser Mensch bis zu diesem Moment ja ein ganz, ganz wichtiger Teil in meinem Leben. Eben so wichtig, dass wir lange ein Paar waren. Und dann hat diese Beziehung ja einen großen Stellenwert in meinem Leben gehabt. Und wenn das dann nicht mehr funktioniert, also aus den Gründen, die eben zu der Scheidung führen, dann geht damit ja auch ganz viel. Dann gehen damit eben auch diese, wie wenn jemand stirbt, diese Pläne, wir hatten doch noch so viel vor, wir wollten doch eigentlich noch so. Oder wir haben hier auch noch so viel Aufgaben, wenn es
Ja.
also vielleicht eine Familie, eine junge Familie ist, in der sich das Elternpaar trennt, dann hat diese junge Familie ja auch viele, oder dieses junge Paar auch gemeinsame Aufgaben, die zu erledigen waren. Und wenn dann vielleicht in einer Familie der Vater oder die Mutter stirbt, dann ist diese Rolle, die der Menschen ausgefüllt hat, erstmal leer. Aber wenn eine Scheidung da ist, ist je nachdem, wie eben auch eine Elternschaft nach der Trennung gelebt wird, dann ist trotzdem im Alltag nicht immer der andere Elternteil verfügbar. Und dann
Ja.
sind das auch Momente, die ähnlich sind wie in der Trauer. Oder die Frage, wie kriegen wir das denn jetzt hier finanziert mit dem Haus oder mit den Wohnungen oder ne, ganz so ganz sachlich, so wer holt denn die Kinder wann ab und wer hat die Kinder wann oder. Und dann sind es neben diesen ganz faktischen Dingen, aber auch diese Trauermomente. Wir wollten doch noch so viel zusammen machen und wir haben doch geheiratet, weil wir gedacht haben, du und ich, das ist für immer.
Genau.
Und das ist es dann eben nicht.
Und darüber trauert man auch, das stimmt, ja.
Ja, und das darf man auch. Und das darf man auch tun und das muss man nicht wegdrücken. Und das ist leider in unserer Gesellschaft auch noch nicht so verankert, dass das auch Momente des Trauerns sind, weil man sagt, naja, du hast dich ja entschieden, dich scheiden
Genau.
zu lassen. Ja,
Ja.
danke. Das
Ja.
hat ja Gründe, die dazu geführt haben. Und ja, trotz aller Vernunftsentscheidung und aller Gefühlsentscheidung gehört dann trotzdem Trauer dazu und die darf man auch leben.
Ja, ich habe einen ganz spannenden Artikel letztens gelesen, dass sogar Wochenbettdepressionen auch eine Trauerphase ist, wo ja ein neuer Lebensabschnitt beginnt und was ja, wo du weißt, ich bin jetzt 9 Monate schwanger, etwas länger, dann kommt das Baby, das weiß man ja, man weiß ja diesen Ablauf und trotzdem sind Wochenbettdepressionen vergleichbar mit dieser Trauer und haben ähnliche Strukturen und Züge. Man trauert da auch. Depression ist ja auch eine sehr, sehr starke Trauer oder tiefe Trauer dann.
Also diese Definition bei der Wochenbettdepression kenne ich noch nicht. Es wundert mich aber nicht, dass da Elemente drin sind. Und auch, dass du Depression und Trauer ansprichst, finde ich nochmal ganz wertvoll. Deswegen, weil Trauer erstmal eins unserer angeborenen Gefühle ist, mit allem, was dazugehört. Also das ist ja auch ein Bündel an Gefühlen.
Ja.
Und weil Trauer uns eben, ich habe das vorhin schon diesen Begriff der Lebensabschnittsgefährtin genannt,
Ja.
Trauer hilft uns wieder eben ins Leben zu kommen. Dafür muss ich sie aber leben und nicht einfach sagen, die Zeit heilt alle Wunden und dann geht das schon. Und heute neigt man ja manchmal dazu, auch Menschen, die trauern oder die einen schweren Todesfall erlebt haben, dann direkt Beruhigungsmittel zu geben, damit sie das alles nicht spüren.
Ja.
Damit nehme ich diesen Menschen aber auch das Spüren und vielleicht gerade in dieser ersten Phase, in dieser besonderen Zeit zwischen Todesfall und Beerdigung, das ist ja wirklich diese ganz besondere, ich
Ja.
nenne Käseglocken, Glasglockenzeit, da passiert ganz viel, da darf ich den Verstorbenen nochmal sehen, ihn nochmal begreifen, ihn wirklich nochmal anfassen, also auch das, den Menschen nicht zu nehmen, sondern spüren zu lassen, weil das mir nachher auch auf meinem Trauerweg hilft. Und dann ist Trauer ist was ganz Normales, was Gesundes. Es kann in eine Depression rutschen, wenn ich aus diesem Kreislauf nicht rauskomme.
Ja.
Und dann bin ich vielleicht irgendwann, auch wenn so ein neuer Lebensabschnitt beginnt und die Freude über das Kind da ist und ich aber auch gleichzeitig mich von dem bisherigen Leben verabschieden muss, wo ich selber komplett selbstbestimmt war und jetzt habe ich keine eigenen Kinder. Ich kenne es aber von so vielen Freundinnen, dass du natürlich dann, wenn dein Kind da ist, nicht mehr diejenige bist, die komplett über dein Leben entscheidet,
Ja, stimmt.
sondern dass das erstmal dein Kind tut.
Ja.
Ich würde ganz gerne da noch mal einhaken auf diesen Moment des Begreifens, der mir wichtig erscheint bei einem wirklichen Todesfall. Also wenn jemand wirklich gestorben ist, wenn mein naher Angehöriger gestorben ist. Und das ist so ein Hinweis, habt keine Angst vor dem verstorbenen Menschen. Und es ist diese Zeit, also dieses wirklich Begreifen, der Mensch ist jetzt körperlich nicht mehr da. Und das, was geht, ist seine Hülle. Und das sieht man oder das spürt man dann auch. Aber wirklich auch Kinder spüren zu lassen, das ist jetzt der Körper von der Oma vielleicht oder sogar von einem Elternteil. Man spürt ja, die Haut ist ganz kalt. Wirklich das zu sehen, sich den Weg zu trauen, das Berühren zu trauen, um es wirklich zu spüren, dieser Mensch ist verstorben und vielleicht auch noch mal was mitzugeben.
Ja.
Vielleicht auch noch mal ja, da Abschied zu nehmen. Als meine Mutter starb, die 82 war, als sie gestorben ist, sicherlich ein Alter, in dem man sterben kann. Aber wir hatten, ihr Tod war total plötzlich, wir haben da nicht mit gerechnet, also der stand nicht an, so. Das war wirklich ganz, ganz plötzlich und ich habe das wirklich erst richtig begriffen, als sie dann aufgebahrt war und ich sie, also ihren Leichnam, dass sie verstorben war, wirklich sehen konnte und berühren konnte. Und ich weiß noch, dass ich da auch gesagt habe zu meiner Schwester, die dann zusammen mit mir bei ihr war, sie gesagt hat, ja, aber Mama hatte eigentlich immer kalte Hände. So, die sind jetzt auch kalt, vielleicht ein bisschen kälter als sonst, aber eigentlich hatte sie ja immer kalte Hände.
Ja.
Und ich dann wirklich ihre Wange noch berührt habe, weil das, ja, weil ihr Gesicht war nicht kalt früher. So, aber da
Ja.
war es natürlich kalt. Und dieses zu sehen und erst danach konnte ich ihr nochmal einen Abschiedsbrief schreiben.
Ja, Wahnsinn.
Und ihr den dann am nächsten Tag, als ich dann nochmal da war, ihr wirklich auch mitgeben. Und deswegen ja, meine Bitte an euch, traut euch, euren Verstorbenen nochmal zu gehen und nochmal zu sehen, dorthin zu gehen. Und die guten Bestatter, die es so viele gibt, ermöglichen euch das auch. Und wenn ihr sagt, ich traue mich gerade nicht alleine oder wenn ihr vielleicht Kinder dabei habt, wo ihr sagt, ich möchte diesen Weg nicht mit den Kindern alleine gehen, auch da können euch Trauerbegleiter oder wenn ihr sagt, ihr habt Freunde, denen die Kinder vertrauen, geht mit den Kindern dahin, erklärt ihnen, was sie sehen werden.
Ja.
Aber es ist wichtig, diesen Moment zu leben, weil das hilft für das Verarbeiten und für den Trauerprozess nachher.
Auch wenn es in dem Moment unfassbar schwer fällt und
Ja,
man, ja,
genau.
das ist sehr schön, dass du das so sagst. Ich habe auch meine letzte Frage ist, das ist dieser letzte Schritt, oder? Die letzte Stufe ist dann das Zustimmen. Und wie soll man dem Tod jemals zustimmen? Und dieses Zustimmen ist das Begreifen und das Akzeptieren in Häppchen.
Für mich ist das Zustimmen, das Akzeptieren, das wirklich annehmen. Das Begreifen ist erstmal das Verstehen, der Mensch
Ja.
ist tot. Zustimmen ist für mich diese Stufe mehr, dieses wirklich annehmen. Und ich lass mich noch eben einen Gedanken ergänzen zu dem Begreifen, zu dieser Phase. Es mag ja Menschen geben, die jetzt sagen, oh, hätte ich das gewusst, dann hätte ich das gemacht und jetzt ist diese Zeit unwiederbringlich vorbei. Und da ist mein Appell an dich, wenn du das jetzt hörst und denkst, oh, hätte ich das mal vorher gewusst, dann hätte ich. So, das geht jetzt nicht mehr. Du kannst über deinen Verstorbenen eben heute trotzdem eine Botschaft schicken. Über eine Kerze, über den Brief, den wir schon erwähnt haben, über vielleicht eine Pflanze, die du pflanzt, weil ihr die beide gemögt habt, gemocht habt, über die Vergissmeinnicht, die du aufs Grab setzt, oder, über irgendwas, was euch beide verbindet. Das geht auch heute noch.
Schön.
Das war mir wichtig, das zu sagen und dieses Akzeptieren, also dieses wie, ja, diese letzte Stufe, wie dem Tod zustimmen, das ist für mich das Annehmen. Der Tod interessiert sich nicht dafür, ob du zustimmst oder nicht. Der ist Teil unseres Lebens. Und wenn ich das annehmen kann für einen Menschen, der so nah an meinem Herzen ist, wenn ich annehmen kann, der ist jetzt nicht mehr greifbar hier, dann ja, das ist das, was wohl in Häppchen passiert und auch unterschiedlich lange vielleicht braucht, je nach Todesursache, je nach Nähe zu meinem Verstorbenen auch. Und wir haben uns letztens in einem Kreis von Trauerbegleitern auch über diese Frage unterhalten und waren an dem Punkt, dass jemand sagte, ja, da wo ein Tod eher natürlich ist, weil vielleicht ein alter Mensch gestorben ist, und wo es irgendwie nachvollziehbarer ist, dann geht das Akzeptieren vielleicht auch schneller als da, wo ein Tod komplett plötzlich eintritt und viel zu früh, weil es ja eigentlich die Menschen sind, die alt sind und dann irgendwann krank werden, wo das Herz nicht mehr mitmacht. Die sterben. Aber wir wissen alle, es gibt die frühen Todesfälle durch Krankheit, durch Unfall, die immer noch die Ausnahme sind, aber trotzdem ja geschehen. Und da braucht es eben womöglich etwas länger, dass ich wirklich akzeptieren kann, ja, der Mensch ist körperlich nicht mehr da.
Ja, ich kann keinen anderen Schluss finden als genauso, wie du es jetzt gerade gesagt hast. Und ich glaube, auch mit diesen Worten und mit dem umarmenden Wesen von dir und das, was du Menschen gibst und was du jetzt auch schon geteilt hast, vielen, vielen Dank, was so viele Menschen jetzt sicherlich in einer Situation, sei sie schon lange vorbei, helfen wird, das Ganze noch einmal anders zu sehen, anders zu blicken und auch zu sagen, so wie ich das gemacht habe, war es gut und ich hätte vielleicht nichts, oder nicht vielleicht, ich hätte nichts anderes machen können. Und vielleicht komme ich jetzt dadurch wieder ein bisschen mehr in mein Leben. Und dieser Schritt war so wichtig für mich. Und auch das, was du Menschen jetzt mitgegeben hast, die es irgendwann einmal erleben. Und dann können wir uns ja leider nicht vorbei quetschen und auch diese Stunde dann nicht schwänzen. Irgendwann wird es soweit sein, dass wir den nahen Tod eines lieben Angehörigen eben begreifen müssen, so wie du es auch beschrieben hast. Ist so wichtig und so wertvoll. Und vielen, vielen herzlichen Dank nochmal für deine Zeit, für das komprimierte Wissen, was du hier reingebracht hast, für eben kein Verschweigen und zu sagen, ja, das gibt es ja auch so oft, weißt du, dann ärgere ich mich. Ja, und den Rest erfahrt ihr dann, wenn ihr eine Stunde bucht und du hast alles gesagt, du hast alles, man kann mit diesem Wissen, mit dem, was du gesagt hast, jetzt schon so, so gut überleben, weiterleben, wiederleben und anders aber eben leben. Und dafür danke dir, ich dir unglaublich. Vielen lieben Dank.
So gerne und ich danke dir, du weißt, wie dankbar ich dir bin, dass ja wir heute zusammen diese Informationen, dieses Verständnis noch mehr in die Welt bringen konnten. Danke, dass das mit deiner Hilfe jetzt möglich ist.
Ja.
Dankeschön.
Hab einen ganz schönen, wundervollen Tag und ihr Lieben, wir sehen uns oder hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.